Als wir vorhin von Emmelshausen hierher gefahren sind, ging es mir so ungefähr so in dem Bereich von Holzfeld, dass ich furchtbare Krämpfe im Bauch gekriegt habe. Habe ich normalerweise nicht, ist nicht so typisch für mich. Und ich hatte das Heike gesagt, und was macht Heike? Die fängt sofort an zu beten. Und die Krämpfe hörten schlagartig auf. Als wir dann hier angekommen sind, hat sie gesagt, jo, wenn ich für dich bete, funktioniert das. Nur bei mir nicht. Und das ist genau die Spannung, um die es heute geht. Das ist genau der Punkt, um den wir uns heute beschäftigen wollen. Wir haben heute eine ganz bekannte Geschichte, die viele von klein auf kennen. Wenn man mal so bei Google verschiedene Sachen sucht, zu dieser Geschichte gibt es tausende von Bildern. Aus Lukas 5 lese ich uns den Abschnitt von 17 bis 26. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Mann, »Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben.« Das erregte Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. »Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht?« fragten sie sich. »Niemand kann Sünden vergeben außer Gott.« Jesus wusste, was sie dachten. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?« fragte er sie. »Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh umher?« Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbahre und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging. Gott lobend und preisend nach Hause. Da gerieten all außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Eine bekannte, interessante Geschichte, in der eine ganze Menge Aussagen gemacht werden, die gar nicht so bekannt sind, obwohl sie alle drinstehen. Das eine, wir leben heutzutage in einer gefallenen Welt. Das Leben, was wir kennen, ist alles vom Verfall befallen. Schon seit dem Sündenfall, über den wir in 1. Mose 3 lesen können, erfahren wir, dass die Sünde des Menschen nicht nur sein eigenes Sterben irgendwann brachte, sondern Dornen, Disteln, große Anstrengungen, um überleben zu können. Und ich würde so weit gehen und sagen, auch der ganze Müll spielt mit in diesem Bereich eine Rolle. Wir kennen heute nur das Leben in dieser gefallenen Welt. Von den Schmerzen bei der Geburt, über Krankheiten und Unfälle bis zum Tod. Alles irdische Leben ist letztlich dem Verfall, dem Tod ausgeliefert, und wenn man es genau nimmt, ist ein neugeborener Säugling schon am Sterben. Ständig sterben in seinem kleinen Leben Körperzellen ab. Nur bei kleinen Kindern ist es so, dass die Zahl der Zellen, die neu kommen, eben größer ist als die Zahl der die sterben. Und je älter wir werden, umso mehr dreht sich dieses Verhältnis um. Deswegen kriegen wir irgendwann Falten, deswegen werden wir irgendwann schwächer und irgendwann schafft es unser Körper nicht mehr, weiterzuleben. Alles Leben stirbt in dieser Zeit. Alles, was lebendig ist, ist irgendwo auf das Ende hin ausgerichtet. Und doch ist es so, dass das Sterben auch einen Grund braucht. Selbst Altersschwäche ist ja nichts anderes, als dass sich unser Körper nicht mehr so schnell erholt, wie er verfällt. Das ist der eigentliche Grund auch für die Krankheiten aller Art. Aus diesem Grund wird auf dieser Erde das Sterben niemals aufhören, genauso wenig wie Krankheiten, Leid, Schmerzen, ja sogar Hass, Krieg, weil sich all das aus der Trennung von Gott entwickelt hat. Solange diese Zeit, in der wir heute leben, weitergeht, wird auch das alles weitergehen. Ob uns das passt oder nicht, ob es Mediziner schaffen, das Leben um 5 oder 10 Jahre zu verlängern oder nicht, das ändert nichts daran. Das Prinzip ist und bleibt das Gleiche. Das ist das Leben in dieser Welt. Dem sind wir ausgeliefert. Und in diese Situation hinein kommt dann Jesus. Jesus, der Heiland. Und Heiland ist ja schon alleine vom Begriff her in diese zwei Richtungen zu verstehen. Er schenkt das Heil und er heilt. Beides gehört zusammen. Und dieses Zusammengehören geht sogar noch weiter. Denn wenn wir über den heilenden Gott nachdenken, dann merken wir einfach, dass sich diese beiden Sachen gar nicht voneinander trennen lassen. Wir haben in unserem wir bestehen letztlich als Menschen aus Körper, Seele und Geist. Wir sind als Menschen Wesen, die diese drei unterschiedlichen Bestandteile haben. Diese Worte finden wir in der Bibel, aber sie werden auch außerhalb der Bibel sehr, sehr unterschiedlich definiert. Ich erkläre mal so, wie ich es verstehe. Man kann das auch ein bisschen anders deuten, spielt aber keine Rolle für den Zusammenhang. Ich verstehe unter dem Körper, den Leib, diese äußere Hülle, das, was man sehen, anfassen kann, beziehungsweise was unseren Körper irgendwo hält und trägt und was funktioniert, solange dieser Körper gesund ist. Und trotzdem unterliegt dieser Körper schon dem Verfall. Dazu kommt dann die Seele als der Bereich, der unser ganzes inneres Wesen ausmacht, mit Denken, Fühlen und Wollen. Und das uns in dieser Komplexität, dass wir dazu in der Lage sind, zu denken, zu fühlen, zu wollen, absolut einzigartig macht als Menschen in der gesamten Schöpfung. Man versucht Tieren an manchen Stellen so ähnliche Wesensarten oder Fähigkeiten zuzuschreiben, aber man kriegt sie nie zusammen. Es gibt Tiere, die sind relativ klug, die können sogar lernen, können auch Gelerntes weitergeben an spätere Generationen, auch das kann man sehen mittlerweile, aber sie wissen nicht, warum sie es tun. Vermutlich wissen sie nicht einmal, dass sie existieren, weil sie sich darüber keine Gedanken machen können. Da ist der Mensch etwas ganz Einzigartiges. Und dann gibt es noch den Geist. Der Geist ist der Bereich, mit dem wir in Verbindung treten mit den geistigen Wesen, mit Gott, dem Heiligen Geist, der in uns ist, wenn wir das Angebot einer Verbindung mit ihm angenommen haben, aber genauso auch der Bereich, der uns verführbar macht und von Gott entfernen will. Auch wenn ich diese drei Bereiche unterschiedlich definieren kann, kann ich sie aber nicht voneinander trennen. Wenn ich einem Körper die Seele und den Geist entziehen würde oder könnte, wäre der Körper tot. Deswegen sagt man ja auch landläufig, dass die Seele den Menschen verlässt, wenn der Mensch gestorben ist. Ist eigentlich nicht so, aber hängt mit dem Begriff zusammen. Aber diese drei verschiedenen Bereiche wirken aufeinander ein. Wenn der menschliche Körper, also das äußere Teil, was wir haben, wenn das gut trainiert ist, wirkt sich das auf das Wohlbefinden aus, auf die Seele. Wenn zusätzlich dieses Wissen um einen Gott da ist, der mich trägt, der mich führt, der einen Sinn für mein Leben hat, wirkt sich das ebenfalls auf den Körper und auf die Seele aus, wenn meine Beziehung zu ihm in Ordnung ist. Diese Einheit lässt sich aber nicht durchbrechen. Wenn man einen dieser Bereiche in eine falsche Richtung bringt, wirkt sich das auf die anderen Bereiche immer auch aus. Aber in unserer Geschichte geht es jetzt weiter. Diese 4 Freunde bringen den Gelähmten zu Jesus, damit er wieder laufen kann. Aber was macht Jesus? Er macht ihnen einen Strich durch die Rechnung und vergibt seine Sünden. Also wenn ich an der Stelle damals gewesen wäre, ich könnte wetten darauf, dass die sauer waren ohne Ende. Sie haben sich so viel Mühe gemacht, diesen Freund dahin zu bringen, haben zusätzlich eine Sachbeschädigung gemacht, die ihnen wahrscheinlich noch irgendwelche Strafen einbringt. Zumindest müssen sie das Dach anschließend wieder reparieren. Egal, Hauptsache der Gelähmte kommt zu Jesus, damit Jesus ihn heilt. Und was macht der Kerl? Er vergibt ihm die Sünden. Noch viel schlimmer war das aber für die vielen Pharisäer und Schriftgelehrten, die da waren. Denn die gingen direkt unter die Decke. Obwohl sie nichts gesagt haben, war klar, was sie dachten. Und für Jesus war das sehr deutlich auch zu verstehen. Was bildet der sich ein? Das ist eine Anmaßung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Du hast nicht das Recht, im Namen Gottes irgendetwas zu tun. Wenn irgendjemand im Namen Gottes reden kann, dann sind wir das und nicht du. Wir sind Gottes Boten, wir sind Gottes Schriftgelehrten, wir sind seine Pharisäer. Wir sind die Menschen, die Gott auf dieser Erde vertreten und klar machen, wie man zu leben hat. Was bildest du dir ein? Schon alleine, dass Jesus auf diese Gedanken antwortet, dürfte für sie ganz schön problematisch geworden sein. Woher kann der Kerl das wissen? Und die Antwort, die er ihnen gibt, ist noch spannender. Was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh umher? Wie sollen sie diese Frage beantworten? Was ist leichter? Sagen, dass die Sünden vergeben sind, kann jeder. Ob dabei was passiert, weiß keiner. Aber zu sagen, steh auf und geh umher, können wir nicht. Ganz eindeutig nicht. Wenn wir das machen, passiert nichts. Und deswegen geht Jesus dann weiter und sagt, doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Also alles, was jetzt kommt, ist der Beleg dafür, dass Jesus das Recht und die Möglichkeit hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Wow. Wer im Auftrag Gottes handelt, kann beides. Aber auch nur der. Ob hier in dieser Situation die Sünde Ursache für die Krankheit war, kann man annehmen, aber absolut nicht verallgemeinern. Die Bibel macht viele Aussagen darüber, dass man niemals von einer Krankheit auf die dahinterliegende Sünde schließen kann, es sei denn, Gott offenbart es sehr deutlich und bietet seine Hilfe an, so wie in diesem Fall. Aber wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Krankheit um? Jeder von uns ist schon krank gewesen. In diesem Jahr haben es eine ganze Menge Leute geschafft, etliche Zeit zu Hause zu bleiben, weil sie einfach krank waren und es nicht mehr anders ging. Wie kann ich das Ganze verstehen? Wenn wir von Heilung reden, dann geschieht das ebenfalls auf ganz, ganz unterschiedlichen Wegen. Wenn wir kleine Wunden am Körper haben, wenn man sich zum Beispiel bei der Gartenarbeit gekratzt hat, dann ist das so eine Schramme und wenn man da auch überhaupt nichts macht, nach ein paar Tagen ist die weg. Der Körper heilt sich selbst. Genauso auch kleine Wunden, die auf unserer Seele sind. Auch die können ganz von selbst verschwinden. Selbst eine leicht verletzte Beziehung zu Gott durch den Geist löst sich oft einfach wieder auf. Weil im Leben einfach deutlich wird, dass uns die Beziehung zu ihm viel wichtiger ist als solche Kleinigkeiten. Für größere Verletzungen oder Operationen braucht unser Körper normalerweise einen Arzt, die Seele einen Therapeuten und der Geist einen Seelsorger. Und da merkt man wieder, wie wenig präzise oder eindeutig unsere Begriffe sind. Der Geist braucht den Seelsorger. Da merkt man es. Ist einfach ein Spaß an der Stelle. Manchmal kommen Ärzte aber an den Punkt, dass sie sagen, da kann nur noch ein Wunder helfen. Zum Beispiel bei austherapierten Krebspatienten. Aber auch bei manchen psychischen Veränderungen, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Auffällig ist die Beobachtung, dass das übernatürliche Eingreifen Gottes in Form von dem, was wir Wunder nennen, sehr viel öfters dort passiert, wo man nicht so sehr medizinisch ausgestattet ist, wie das bei uns ist. Womit hängt das zusammen? Liegt es an unserer guten Medizin? Vielleicht. Vielleicht aber gibt es auch einen anderen Grund. Wenn man sich andere Länder ansieht, ich habe das ganz krass mitgekriegt bei meiner Cousine, die ja 8 Jahre lang mit ihrem Mann, ihrer Familie zusammen in Mali waren als Missionare. Und die wirklich von Hause aus nichts in dieser Richtung, also die kann man bis heute beim besten Willen nicht als charismatisch bezeichnen. Aus meiner Sicht eher zu wenig als zu viel. Aber die waren in Mali und die haben erzählt, also wenn Gott durch unser Gebet hier keine Wunder tun würde, könnten wir sofort wieder gehen. Weil die Zauberdoktoren, die hier überall rumlaufen, die können Wunder vollbringen. Und wenn unser Gott das nicht kann, warum sollten wir darüber reden? Warum sollten die Leute uns dann zuhören? Und deswegen war das für die völlig normal, dass sie in dieser Situation, wenn ein Kranker zu ihnen kam, sie dafür gebetet haben und viele geheilt wurden. Völlig normal, was sie hier zu Hause überhaupt niemals erwartet hätten. Trotzdem erleben wir auch hier eine ganze Menge Sachen, über die wir uns positiv wundern. So ein paar Beispiele von dem, was wir erlebt haben, haben wir hier und da schon mal erzählt. Dass wir, als wir mit den Ältesten gebetet haben über einen jungen Mann mit Morbus Crohn, der dann anschließend bei der OP, als man ihn doch aufgemacht hat, wo nichts mehr zu finden war. Nicht mal mehr die Spuren von den letzten Operationen. Oder wir haben das in Schwerte damals schon in unserem Hauskreis erlebt, mit dem Knut, das war so das erste Mal, wo wir so richtig etwas damit zu tun hatten. Wir haben zusammen gebetet und ich kriegte plötzlich am linken Ohr Ohrenschmerzen. Rechts kriege ich das regelmäßig, weil da die Verbindung zwischen Nase und Mund zu dünn ist, aber am linken Ohr ist die eigentlich normal. Und ich kriegte Ohrenschmerzen. Dann habe ich gefragt, hat irgendjemand was mit den Ohren, für das wir beten sollten? Und dann sagt der Knut, jo, ich bin taub auf meinem linken Ohr. Knut ist so jemand, der zwar in Schwerte aufgewachsen ist, aber eigentlich ein richtiger Landjunge. Hat Maschinenbau studiert in Siegen in der damaligen Zeit und er hatte mit seinem Bruder zusammen, als die noch deutlich jünger waren, sich einfach so eine Kanone gebaut, mit Schwarzpulver gefüllt und angesteckt. Und anstatt, dass die Kanone nach vorne rausgeschossen hat, ist sie explodiert und er hat seit der Zeit ein Knalltrauma gehabt und das linke Ohr war einfach taub. Mit dem rechten konnte er relativ gut hören, aber mit dem linken nichts. Und dann haben wir dafür gebetet und dann hat er gesagt, das hört sich irgendwie komisch an, aber sehen wir mal. Montagmorgen kommt der Knut nach Siegen, wo er damals studiert hat, wird dann von Kommilitonen angesprochen und gesagt, du, kannst du mal mitkommen? Wir brauchen dringend Probanden für eine neue Form von Hörtests. Damals hat man in Siegen diese Hörtests entwickelt, wo man nicht mehr Knöpfchen drücken muss, um zu sagen, ob ich jetzt höre oder nicht, sondern wo die Maschinen das selber sehen können. Die hat man da entwickelt und die haben ihm gesagt, wir haben jetzt schon so viele Studenten probiert, wir finden doch keinen, der halbwegs normal hören kann, sodass das Ding überhaupt funktioniert. Die meisten haben einen Schaden von der Disco. Aber du bist ja so ein Frommer, du gehst ja nicht in die Disco, deswegen werden deine Ohren wohl gut sein. Und er hat die Klappe gehalten und sie haben beide Ohren gemessen und auf beiden Ohren hatte er 100% Hörfähigkeit. Da soll mal jemand vom Zufall reden. Nicht nur, dass es direkt an dem Freitagabend vorher passiert war, sondern dass er am Montagmorgen drauf angesprochen und getestet wird. Das war so die erste Initialzündung, die wir erlebt haben, obwohl es nichts Besonderes ist. Irgendwann hat er dann auch mit dem Sehen keine Probleme mehr gehabt, seine Brille weggeschmissen. Oder Heike hat das erlebt, als eine Freundin von ihr in Hartenrot einen Knoten in der Brust hatte und sie dafür gebetet hat, sie die ersten Untersuchungen schon fertig hatte für die OP und dann bei der Vorbereitung direkt auf die OP war nichts mehr zu finden. Das haben wir auch erlebt. Wir haben es erlebt beim Nico, wie sich da Sachen geändert und verbessert haben. Und viele andere Sachen. Aber wir haben, wenn ich ehrlich bin, vielleicht noch viel öfter erlebt, dass selbst Menschen, für die wir lange und intensiv gebetet haben, immer und immer wieder, die trotzdem nicht gesund geworden sind. Manche gestorben sind, bei anderen sind Krankheiten nicht weggegangen oder sogar wiedergekommen. Und darunter haben wir selbst ja auch zu leiden. Heilung durch ein Wunder Gottes ist aber immer ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich angebrochen hat, dass Jesus wirksam wird. In dieser Zeit, in der wir heute leben. Gott demonstriert seine Stärke, so wie das bei Jesus damals war. Dass die Schriftgelehrten und Pharisäer da alle zusammen waren oder da ganz viele von denen auf einem Haufen waren, passierte ja nicht ständig, sondern es war die absolute Ausnahme. Dass ausgerechnet da diese vier Freunde meinen, sie müssten jetzt ihren Freund dahin bringen. wo sie schon überhaupt nicht mehr reinkamen und dafür gesorgt haben, dass er da Jesus direkt vor die Füße gelegt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. All das waren Vorbereitungen, die Gott geschaffen hat. Und dass Jesus ihm dann die Sünden vergibt und die Pharisäer so hochgehen. Und Jesus dann sagt, damit ihr glaubt, dass ich auch Sünden vergeben kann, was eigentlich viel wichtiger ist, heiligt den jetzt mal noch eben. Und sagt ihm, steh auf und geh. Da wird deutlich, hier geht es um ganz, ganz viele Sachen. Gesund zu werden ist manchmal eine ganz wichtige Geschichte. Aber manchmal ist Krankheit auch eine Art Therapie. Und deswegen würde ich mich heute wirklich davor wehren zu sagen, als Christ ist man normalerweise gesund. Denn ich weiß, dass nicht nur bei Paulus das so war, sondern auch bei vielen Menschen bis in unsere heutige Zeit hinein immer wieder Krankheiten auftreten und diese Leute sagen nachher, nachdem das rum ist, es war eine gute Zeit für mich. Das heißt nicht, dass die Krankheit, die Schmerzen, das Leid gut waren. Überhaupt nicht, das war schlimm. Unerträglich manchmal. Aber das, was dabei rausgekommen ist, hat Gott genutzt, um etwas Gutes daraus zu machen. Ich habe das schon erzählt, auch von meinem Vater. Nachdem der seine Krebserkrankung bekommen hat, hatte er einen ganz anderen Zugang zu den anderen Krebspatienten im Dorf. Und hat viele besucht, wo vorher überhaupt kein Kontakt da war, die vermutlich zum Teil noch nie in der Kirche gewesen sind, geschweige denn in der Gemeinde. Aber dadurch entstanden Sachen. Und von einem weiß ich zumindest, dass er durch diese Sachen zum Glauben gekommen ist. Jetzt sage mal, einer dieser Krebs war schlecht. Da sind ganz unterschiedliche Sachen. Und manchmal braucht Gott eben dieses Leiden einfach auch, um uns selbst weiterzubringen auf unserem Weg, dass wir uns mehr auf ihn verlassen als auf uns selbst. Da wir als Menschen aber gerne eine Erklärung für alles hätten, gibt es dann auch immer wieder Versuche, diese Zusammenhänge irgendwie in eine Reihe zu kriegen, die festzulegen. Und wenn dann für jemand gebetet wird und er nicht gesund wird, gibt es die einfachste Möglichkeit, die durch die Geschichte hindurch immer wieder benutzt worden ist, wo man dann gesagt hat, ja, der Kranke hat nicht genug geglaubt. Das ist wahrscheinlich die einzige Sache, von der ich sagen kann, Leute, überlegt mal, was ihr hier sagt. Welches Beispiel aus der Bibel könnt ihr anführen, wo ein Kranker nicht gesund wurde, weil er nicht genug geglaubt hat? Das, was wir haben, sind ganz andere Sachen. Wir haben da zum Beispiel die Aussage, wie hier in diesem Zusammenhang, da sagt Jesus, oder können wir lesen, als Jesus ihren, also den Glauben von den vier Freunden sah. Glaube spielt eine Rolle, keine Frage, aber als Jesus den Glauben dieser vier Freunde sah, spricht er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und später, du bist gesund. Da gibt es tatsächlich die Situation, dass diese Freunde für ihren Freund glauben. Ob der jetzt ungläubig war oder ob der so krank war, dass er es gar nicht mehr konnte, lässt der Text offen. Wenn ich aus Jakobus 3 diese Aussage lese, ich lese das mal im Zusammenhang vor, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Das ist der Zusammenhang, wenn es um das Gebet der Ältesten geht. Daraus wurde übrigens in der katholischen Kirche die Krankensalbung. Beziehungsweise landläufig das, was es überhaupt nicht gibt, auch in der katholischen Kirche nicht gibt, die letzte Ölung. Es ist eigentlich die Krankensalbung. Die passiert nicht normalerweise, wenn jemand am Sterben ist, sondern die sollte eigentlich passieren, wenn jemand krank ist. Und nicht als Vorbereitung auf den Tod, sondern als Möglichkeit zum Leben. Aber das hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen verbogen. Nur da kommt es ursprünglich her und das ist das, worum es geht. Die Freunde glauben, dass Jesus diesen Mann gesund machen kann. Und deswegen schleppen sie ihn dahin. Und Jesus handelt. Und da, wo Menschen das nicht mehr alleine können, dass sie alleine mit ihrem eigenen Gebet Gott immer wieder bestürmen können und diese Hilfe brauchen, da ist das mit den Ältesten eine ganz, ganz wichtige, schöne Sache. Nicht nur für den Kranken, auch für die, die beten, für die Ältesten. Mal das so ganz einfach auszudrücken, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Aber unser Text hat noch was anderes. Nämlich der Glaube dessen, der um Heilung betet. Das kann auch auf die Ältesten bezogen sein, aber hier ist interessant diese Aussage gleich im Vers 17, wo über Jesus steht, die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da steht, Jesus, als er auf dieser Erde war und in dieser Situation war, war zu dieser Zeit so erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft, dass Wunder, Heilungen möglich waren. Deswegen konnte Jesus das zu diesem Zeitpunkt tun. Er hat es ja nicht immer gemacht. Und er hat nicht immer jeden geheilt. Ganz interessante Sache, die man manchmal übersieht, wenn man das Neue Testament liest. Aber hier war der Zeitpunkt da, weil die Kraft Gottes auf ihm war. Manchmal kommt es tatsächlich auch auf den an, der betet. Aber das sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Noch einen allerletzten Punkt, den ich auch zum Teil schon zumindest erzählt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitgekriegt habt. Aber etwas, was mein Beten für Kranke ganz, ganz stark geprägt hat. Nämlich die Frage mit den Erwartungen. Das habe ich in Hartenrod gelernt. Da war das Jürgen. Jürgen ist mit 17 Jahren beim Skispringen verunglückt und hat sich eine Wirbelsäulenfraktur zugezogen, ist seit dieser Zeit querschnittgelähmt. War, als wir in Hartenrod waren, ist ein paar Jahre älter als ich, damals, ich denke, etwa so um die 50, vielleicht ein bisschen drüber. Und wenn jemand über 30 Jahre im Rollstuhl sitzt, wisst ihr, dass es Folgen hat. Der Körper, die Knochen, das zersetzt sich alles im Laufe der Zeit. Und bei ihm war das so, dass nicht nur die Knochen das Problem waren, sondern seine ganze Haut brach immer wieder auf in den Händen. Er konnte nichts mehr anfassen. Auf dem Hintern, auf dem er saß, der brach ständig auf, waren immer offene Wunden. Und da er das ja nicht spürte, musste seine Frau dann sehen, wie sie damit klarkam. Dann war der Jürgen 9 Wochen lang oder zwischen 8 und 9 Wochen in der Klinik, in der Hautklinik in Marburg, in der Uniklinik und ist da behandelt worden. Und man hat versucht, diese Haut wieder so weit hinzukriegen, dass sie zugeht. Man hat ihn entlassen ohne irgendwelche Veränderung. Und dann kam der Jürgen zu uns und sagte, könnt ihr als Ältesten nicht für mich beten? Ich halte das nicht mehr aus. So ungefähr hat er es ausgedrückt. Und dann sind wir als Älteste dahin gegangen. Wir hatten ja vorher die Erfahrung mit dem Morbus Crohn schon gemacht. Ganz zuversichtlich haben wir dann für den Jürgen gebetet. Und nachdem wir für ihn gebetet hatten, saß der Jürgen immer noch im Rollstuhl und hat sich dafür bedankt, dass wir gebetet haben. Und 2 Tage später rief er bei mir an und sagt, meine Haut ist in Ordnung. Meine Hände ist alles zugeheilt. Mein Hintern ist komplett in Ordnung. Das, was sie im Krankenhaus nicht hinkriegen konnten, hat Gott komplett weggenommen. Und er war so begeistert. Und ich habe ihm gesagt, und sitzt du noch oder stehst du schon? Und er sagt, wieso? An meinen Rollstuhl habe ich mich so gewöhnt, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Da waren keine Erwartungen da. Ob Gott das auch geheilt hätte, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Aber in dem Fall war das nicht dran. Aber dass seine Hände, diese ganzen kaputten Sachen heil wurden, und zwar innerhalb von kürzester Zeit, das war sein Wunsch, das war sein Gebet, das war das, wofür er gekämpft hat. Und Gott hat diesen Wunsch erfüllt. Und ich war enttäuscht, dass er heute immer noch Rollstuhl fährt. Das ist so der Unterschied. Seit der Zeit frage ich jeden, für den ich bete, was soll passieren? Damit ich dann nicht an dem vorbei bete. Das habe ich gelernt dadurch. Unsere Erwartungen spielen eine Rolle. Und unsere Erwartungen hängen ab von unserem Glauben, davon, was wir Gott zutrauen. Wie gesagt, wir leben in einer gefallenen Welt. Und jeder Mensch, der sein Leben beendet, bevor Jesus wiederkommt und es zu sich holt, wird einmal sterben. Und jedes Sterben hat seine Ursache. Das lässt sich nicht ändern. Wenn Gott Zeichen tut, Wunder tut zwischendurch, sind das Hinweise auf seine Macht. Klar, aber es sind nur Hinweise. Es ist kein... Es reicht nicht mal aus, dass andere Menschen dadurch unbedingt zum Glauben kommen. Von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die in diesem Haus waren und auf Jesus gehört haben, ist niemand zum Glauben gekommen. Zumindest wissen wir nichts davon. Sondern die haben sich nur geärgert. Selbst Wunder sind kein Beleg dafür, dass das andere Menschen verändert. Aber sie können nicht dran vorbeisehen. Sie sehen, hier passiert mehr als das, was wir können. Und das wünsche ich mir auch in unserer heutigen Zeit. Dass wir für die Menschen, die die Not anscheinend gepachtet haben, wirklich da sind. Und zeigen, da wo Jesus ist, ist mehr möglich als das, was Menschen können. Ob das Heilung ist, ob das Heil ist, dass Menschen innerlich heil werden, ob das einfach nur Trost oder Dabeisein ist, all das ist wichtig für uns. Und am wichtigsten ist, dass wir Gott wirklich fragen, was möchtest du, dass in diesem Fall passieren soll, damit wir auch die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, nutzen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du uns lieb hast, dass wir dich kennen können, dass du in und durch uns handeln möchtest, und ich bitte dich darum, dass du uns führst und leitest, uns die Augen öffnest auch für das, was dran ist bei dir. Herr, du bist ein Gott, der unter Krankheit, unter Leid genauso leidet wie wir. Und du weißt, was es bedeutet, wenn jemand krank ist, egal ob das körperlich oder seelisch ist. Ich bitte dich darum, dass du auch heute in dieser Zeit, in der wir hier leben, in unserem technisierten, nachchristlichen Abendland wieder so wirkst, wie du das zu deiner Zeit, als du auf dieser Erde warst, mehr getan hast. Dass wir Menschen erleben, wie du wirklich Wunder tust. Ich bitte dich aber auch darum, dass wir das, was du tust, dann auch als das erkennen, was es ist. Nämlich ein Hinweis auf deine Größe. Ein Hinweis darauf, dass du weitergehst, als wir das können. Bitte, mach du uns mutiger, auch da unsere Möglichkeiten zu nutzen, für andere zu beten oder Gebet auch von anderen zu erwarten. Danke dafür, dass du uns zur Seite stehst, uns führst und leitest und dass du Wege findest, uns wirklich heil zu machen und Freude und Frieden und Hoffnung zu schenken. Darum bitte ich dich, stärke du unseren Glauben, gerade in dieser Zeit. Amen. Amen. Lasst uns noch einmal miteinander singen, das Lied Geh unter der Gnade.